tapfer ihr seid, mit Erwartung gekommen. Erstmal Glückwunsch, dass ihr heute hierher gekommen seid. Trotz kranker Kirmes habt ihr es vorgezogen, Gott die Ehre zu geben. Ja? Gott wird euch belohnen dafür. Er wird euch Freude geben. Die Freude, die ihr hier empfangt, könnt ihr da nicht bekommen. Das sind weltliche Freuden. Ja, kranker Kirmes, werdet viel Geld los, vielleicht noch angerempelt. Ja? Hier werdet ihr von Gott berührt und werdet seinen Frieden heute bekommen. Das wünsche ich euch. Ich möchte vorher, bevor ich in mein Wort gehe, ein Gebet aussprechen. Vater im Himmel, ich danke dir und ich preise dich für meine Geschwister, die heute hier sind, Herr. Die hungrig sind, dein Wort zu hören, Herr. Und wir kommen mit leeren Händen vor deinen Thron. Ich bitte, dass du sie wieder füllst, die Hände, Herr. Dass wir dankbare, lobende Hände bekommen, Herr, die freudig sind, dir zu dienen. Herr, dein Wort sagt, dient dem Herrn mit Freuden all und kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist, Herr. Und dafür sind wir hier. Und ich bitte, dass du jedes Herz berührst, dass du die Worte, die du mir in den Mund legst, Herr, von dir sind, dass sie gesalbt sind, dass sie Herzen berühren. Und ich bete, dass keiner ohne Veränderung heute hier rausgeht, dass du ja, Heilung schenkst, dass du Zeichen und Wunder geschehen lässt, Herr, und dass du vor allem dein Shalom in die Herzen meiner Geschwister legst. Und dafür sind wir hier zusammen und wir danken dir und sind gespannt, wie du das jetzt führen wirst, Herr. So schenke uns auch aufmerksame Herzen und lass dein Wort tief in uns eingehen und wirken und gute Frucht bringen. Und das Wort soll nicht leer zu dir zurückkehren. Du hast selbst gesagt, das Wort, das ich ausgesandt hat, wird bewirken, zu dass es ausgesandt ist, Menschen zu heilen, zu retten und im Glauben zu stärken, Herr. Wir haben Freude an deinem Wort. Ich danke dir, dass ich dein Wort jetzt verkünden darf. In Jesu Namen. Amen. Ja, die Botschaft, die ich euch heute bringe, wird nicht sehr oft gebracht. Ich habe sie erst einmal gehört und einige sind vielleicht darüber erstaunt oder verwundert. Die Botschaft heißt einfach die etwas andere Botschaft des Hiob. Es ist nicht die Hiobs Botschaft, sondern die etwas andere Botschaft des Hiob. Wo kommt der Name Hiob her? Was heißt er? Was bedeutet das, Hiob? Was glaubt ihr oder habt ihr schon mal gehört? In einer Übersetzung angefeindete, ja, aber es heißt auch Vater, wo bist du? Vater, wo bist du? Das stammt aus dem, ich habe mir das ja aufgeschrieben, aus dem Akkadischen, aus der akkadischen Sprache. Die wurde im Lande Uz, weiß man nie genau, wo das liegt, aber ungefähr wahrscheinlich da im Norden von Syrien, wo heute das Land Irak liegt. Da in der Ecke soll es gewesen sein. Ja? Steht jetzt in der Bibel ein Fragezeichen. Uz Fragezeichen. Ich habe mich da schlau gemacht, also genau weiß man es nicht, aber man schätzt das. Und dieser Hiob hat gelebt ungefähr zu Zeiten der Patriarchen, also Abraham, Isaak, Jakob, Pi mal Daumen, 4000 Jahre her. Ungefähr, dass man so einen Eindruck davon hat. Und was will dieser Hiob uns sagen? Was will er uns sagen? Darüber möchte ich heute einige Gedanken euch mitteilen, Bibelstellen dazu geben, dass ihr das versteht, ja, und ihr werdet gesegnet werden dadurch. Okay. Wenn man gewöhnlich von Hiob spricht, verbindet man meistens das Wort mit einer Hiobsbotschaft. Was ist eine Hiobsbotschaft? Bitte? Krankheit. Wenn in dieser Welt ein Unglück passiert, Flugzeugabsturz, ich nenne einige Beispiele, das ist eine Hiobsbotschaft. Boeing 747 ist abgestürzt, 300 Tote etc. Ja, sind schlimme, traurige Sachen. Aber eine kleine Hiobsbotschaft bezeichnen wir auch, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere. Ich werde jetzt joblos, ja, weil die Firma pleite gegangen ist oder wie Opel hier geschlossen hat und ich muss mich nach einer anderen Tätigkeit umsehen, dann ist das auch eine Hiobsbotschaft. Wenn dein Junge in der Schule schlechte Zensuren nach Hause bringt, ja, Hiobsbotschaft. Oder er hat sich beim Spielen verletzt, du musst mit ihm zum Arzt, auch eine Hiobsbotschaft. Und das ist eigentlich unfair, den armen Hiob immer da mit dem Namen dazu missbrauchen, Hiobsbotschaft. Okay, also, jetzt haben wir das abgeklärt, Hiobsbotschaft. Diese Liste ließ sich beliebig weiter fortsetzen. Was wir in dieser Welt an Negativen hören, ist Hiobsbotschaft. Deswegen möchte ich mit dieser falschen Auslegung heute ausräumen und die etwas andere Botschaft des Hiob euch mitteilen. Hiob wird im Neuen Testament erwähnt. Können wir mal aufschlagen. Jakobus, Kapitel 5, Vers 11, lese ich vor. Jakobus 5, Vers 11. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld des Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. In einer anderen Übersetzung, die finde ich sogar noch besser steht, vom Ausharren des Hiob habt ihr gehört. Ausharren, das ist Ausharren. Selbst Dinge, die mir schwerfallen und die ich nicht gerne mache, ich harre aus. Kann auch eine Krankheit sein. Ja? Nicht gleich verzagen oder Gott anklagen. Warum habe ich die Krankheit immer noch? Harre aus und gib Gott ab. Er wird zu seiner Zeit ein Belohner sein. Wichtig ist, unseren Glauben dazu investieren. Ja? Also ausharren. Und dieser Hiob hat ausgeharrt. Er hat auch andere Dinge gemacht. Da kommen wir gleich drauf. Aber in erster Linie, das ist wichtig, deswegen stand es auch in der Bibel hier und wird besonders hervorgehoben von Jakobus. Ihr habt gehört von der Geduld des Hiobs und gesehen, zu welchem Ende der Herr es geführt hat. Okay, denn der Herr ist ein Erbarmer und er ist barmherzig, von großer Güte. Okay. Wenn man jetzt das hört, Ausharren des Hiob, wirft das zunächst ein positives Licht auf Hiob. Ein positives Licht vom Ausharren. Ja? Wir kennen eigentlich andere Dinge von Hiob. Ich sagte ja eben schon, Hiobs Botschaft, wenn irgendwas schief geht, ne, dann sagen die Leute, ja, der arme, arme, arme Hiob, ne, dem ist so schlecht gegangen, mir geht es auch so schlecht. Ne? Warum hat der Gott oder warum hat der Herr das zugelassen? Warum hat er das zugelassen? Der arme Hiob. Das ist das, was der Bibel eigentlich nicht entspricht. Es entspricht der Bibel nicht. Es entspricht einem allenfalls religiösen Verständnis. Einem religiösen Verständnis. Hat aber nichts mit der Bibel zu tun. Dann machen wir Gott verantwortlich für alles, was im Leben negativ ist oder schief geht. Ein religiöses Verständnis. Religiöse Menschen, könnt ihr euch aufschreiben, wollen religiöser als Gott selbst sein. Religiöse Menschen wollen lieber religiös, also noch religiöser sein als Gott selbst sein. Darüber kann man nachdenken. Eine Gruppe dieser religiösen Menschen waren die Sadduzäer. Die werden erwähnt im Markus 12, Vers 24 möchte ich eben vorlesen. Markus 12, 24. Da geht es um die Geschichte, wo die Sadduzäer den Jesus versuchten. Rabuni, erzähle uns, wie du das so siehst, hier mit der Totenauferstehung. Da war eine Frau, die hatte mehrere Männer gehabt, 7, glaube ich, waren es insgesamt. Ne? Wem gehört die Frau nach der Auferstehung? Wie gesagt, sie glaubten nicht an die Auferstehung, aber wollten Jesus damit versuchen. Ich suche es mal eben raus. Markus 12, da ist es. Okay. Da traten die Sadduzäer zu ihm, die lehren, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn, Meister, der Mose hat uns vorgeschrieben, wenn jemand stirbt und hinterlässt eine Frau, aber keine Kinder, so soll sein Bruder sie zur Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren 7 Brüder, der erste nahm eine Frau, er starb und hinterließ keine Kinder. Der zweite nahm sie und starb und hinterließ auch keine Kinder. Und der dritte ebenso. Alle 7 hinterließen ihr keine Kinder. Zuletzt nach all dem starb die Frau auch. Nun, in der Auferstehung, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein unter ihnen? Denn alle 7 haben sie ja zur Frau gehabt. Was würdet ihr darauf antworten jetzt, wenn ihr diese Frage bekommt? Wem gehört die Frau? Wir glauben ja an die Auferstehung. Wem gehört die? dem Himmel? Nee. Lesen wir jetzt weiter. Okay. Ist es nicht so? Ihr irrt sehr, sagte Jesus, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Ihr irrt sehr, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Diese beiden Worte, Schrift und Kraft Gottes, gehören zusammen. Schrift, das Wort und die Kraft gehören zusammen. Ihr irrt euch sehr. Ne? Denn wenn wir die Schrift der Bibel genau kennen würden und auch die Kraft, würden wir uns nicht unser eigenes Gottesbild zurechtzimmern. Ne? Unser Gott ist geradlinig. Er ist heute nicht so und morgen so. Er ist unabänderlich. Er lebt in einem Licht, in dem wir nicht hinkommen können. Kennt alle dieses wunderbare Lied, Vater des Lichts, du änderst dich nicht, bist immer derselbe. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir, dem Vater des Lichts. Amen. Okay, er ist immer derselbe. In 5. Mose 32, Vers 4, da heißt es, Gott ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen. Alles, was er tut, ist recht. Treu ist Gott, kein Böses ist an ihm, er ist gerecht und wahrhaftig. Jakobus 1, Vers 17, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Unser Gott, er unterliegt keinen Schwankungen, noch ein Schatten liegt auf ihm. Menschen unterliegen diesen Schwankungen. Wir ändern uns täglich. Das ist auch normal, weil wir eben Menschen sind. Aber Gott ändert sich nicht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Darauf dürfen wir vertrauen und darauf dürfen wir bauen. Amen. Okay. So, jetzt komme ich zum eigentlichen Thema von Hiob und seiner Botschaft. Da lesen wir. Hiob 1, damit wir in diese Geschichte auch reinkommen. Es war ein Mann im Lande Uz, hatte ich eben schon gesagt. Lande Uz, ein Fantasieland, keiner weiß genau, also soll ungefähr in dem Gebiet des heutigen Irak liegen. Ne? Das stammte der Herr. Und Abraham stammte auch da ungefähr, dieser Ecke da. Ne? Zweistromland, Mesopotamien, ja? Da oben, dass man das so einordnen kann. So, und dieser Mann hieß Hiob. Ja? Hiob. Er war fromm, er war rechtschaffen, er war gottesfürchtig und er mied das Böse. Er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter. Und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder und 500 Eselin und sehr viel Gesinde. Er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl. Ein jeder in seinem Hause an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin, er heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Hier sagt uns Gott selbst, Hiob ist ein einzigartiger Mensch. Hiob ist ein einzigartiger Mensch. Seinesgleichen ist nicht auf Erden. Er ist fromm, er ist rechtschaffen, gottesfürchtig. Es gibt keinen auf dieser Erde, der ihm gleicht. Er meidet das Böse und trotzdem musste er viel leiden. Jetzt kommt meine Frage. Hätte Gott diese Aussage auch über einen Abraham gemacht? Über Hiob hat er gesagt, rechtschaffen, ja, vollkommen. Es gibt keinen auf dieser Erde wie er. Hätte er das über Abraham auch gesagt? Da hat er immerhin gesagt, er ist ein Freund Gottes, Abraham. Also wohl kaum, hätte er gesagt. Ja? Oder über einen David, hätte er das auch gesagt. David, der Ehebruch begangen hat, der die Bathsheba dann zu sich geholt hat, obwohl sie verheiratet war mit dem Uriah, dem Hethiter, und ließ der Mann noch an die vorderste Front kämpfen gegen Ammoniter, damit er umkam. Und dann konnte er die Frau ganz zu sich nehmen. Also ein schlimmes Verbrechen begangen. Und trotzdem sagte Gott von ihm, von David, was? Ein Mann nach meinem Herzen. Das hätte Gott von Hiob niemals gesagt. Ein Mann nach meinem Herzen. Ja, okay. Also er hätte das niemals über Hiob gesagt. Die Bibelstelle, Hiob 42,5, sagt uns auch den Punkt, der bei Hiob anders war als bei einem Abraham, bei einem David, bei einem Josef oder auch bei Daniel. Diese Männer waren nicht ohne Fehler. Sie taten auch Fehler oder auch kleine, größere Sünden. Ja? Aber sie vertrauten auf ihren Gott. Sie kannten ihn, denn er war ihr Fels. Hiob kannte Gott nicht. In Hiob 42,5 steht, ich hatte nur bisher vom Hörensagen von dir vernommen. Ich hatte bisher nur vom Hörensagen von dir vernommen. Also vom Hörensagen. Er kannte Gott nicht. Er war ein religiöser Mensch. Und das erleben wir immer wieder auch bei Straßeneinsätzen. Wenn Manfred Ritter, Weilert und ich Straßeneinsätze machen, religiöse Menschen kennen Gott nicht. Da ist irgendwas da oben, ja, und ja, mal sehen und, ne? Aber sie kennen Gott nicht. Und das war der Unterschied. Er kannte Gott nicht und die Männer, die ich eben hier erwähnt habe, Abraham, David, Daniel, sie kannten Gott. Sie konnten sich auf ihn oder sie verließen sich auf ihn. Ja? Psalm 18, Verse 2 bis 7, da steht folgendes. Herzlich lieb habe ich dich, o Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott und mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und der Berg meines Heils und mein Schutz bist du. Was hatte David gesagt? Dann noch eine andere Stelle. Daniel 3, Kapitel 3. Da ist die Geschichte von den drei Männern im Feuerofen. Die möchte ich auch eben vorlesen. Das sind die Verse 13 bis 18. Daniel 3. Das ist die Geschichte von dem Feuerofen, ne? Kennt ihr auch alle. Verse 13 bis 18. Da befahl Nebukadnezar, achso, ich muss vorher erzählen, um was er geht. Die drei hebräischen Männer sollten das Bild von Nebukadnezar anbeten. Also ein Götzenbild, was er aufstellen ließ in der Stadt. Und jeder, der daran vorbeiging, musste sich niederknien und da Ehrenbezeugung machen und das anbeten. Und das haben die abgelehnt. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, jetzt kommen die Namen der drei, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen, wie wollt ihr Schadrach, Meschach und Abednego meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit, sobald ihr den Schall der Posaunen, der Trompeten, der Harfen, der Zittern, der Flöten, der Lauten und aller anderen Instrumente hören werdet, fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Schlimme Sache. Wie würden wir reagieren? Kommst du jetzt in den Hochofen da? Erstmal gegrillt. Ja? Aber diese drei sagten Folgendes. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns retten aus dem glühenden Ofen. Und aus deiner Hand, o König, kann er retten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren. Und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, werden wir nicht anbeten. Sie kannten Gott. Sie wussten, wir können uns auf Gott verlassen. Er wird uns aus dieser Situation herausbringen. Und wenn er es nicht tut, sind wir gleich bei ihm in der Ewigkeit. Die können uns ruhig grillen, verbrennen, aber wir werden bei unserem Gott sein. Hiob wusste das nicht. Er hatte ja gesagt, ich habe nur vom Hörensagen von euch gehört. Aber gut, hat er auch eins erkannt, mein Erlöser lebt. Das hat er auch gesagt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er hat nicht immer nur schlechte Sachen erlebt. Er ist ja krank geworden, weil Satan ihn mit diesen ganzen Schmerzen, Krankheiten geschlagen hat. Unglück kam darüber. Jetzt wollen wir mal eben darauf eingehen, warum ist dieses Unglück passiert? Wie ist es dazu gekommen? Das steht dann auch in Hiob 1. Es begab sich, Hiob 1, Vers 6. Es begab sich aber eines Tages, da kamen die Gottessöhne zusammen und traten vor den Herrn. Und auch der Satan war unter ihnen. Der Herr sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zum Satan, hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Das war die Aussage von Gott, habe ich am Anfang schon gesagt. Ja? Wie reagierte jetzt der Satan darauf? Er sagte, meinst du, dass der Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihm, sein Haus und alles, was er hat, ringsum beschützt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet, sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus, taste alles an, was er hat, was gilt, er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr, also Gott, sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Ne? Und dann kommt diese Geschichte, müsste man selbst lesen da. Diese großen Unglücke. Die ganzen Kinder sind umgekommen, seine ganzen Tiere sind umgekommen. Ne? Und er war also ein ganz armer Mann. Und zum Schluss wurde er auch mit Krankheit noch geplagt und dann sehr gequält dadurch, einen richtig gequält. So dass er selbst sagte, ich verfluche die Tage, die ich jetzt auf dieser Erde verbracht habe und schon im Mutterleibe. Ne? Warum hat er mich leben lassen? Er hat also Gott angeklagt. Ne? Kann man verstehen in einer Art. Wir werden vielleicht auch so. Ich weiß es nicht. Aber er hat trotzdem ausgeharrt, weil seine Frau sagte, soll ich einem Gott sage ab? Ne? Und er sagte, du bist wie eine törichte Marktfrau, redest darum. Ne? Haben wir Gutes empfangen von Gott, dürfen wir auch Schlechtes empfangen. Der hat es gegeben, der hat es genommen, aber Gott sei gelobt und gepriesen. Darin versündigte er sich nicht, er hat Gott weiter gelobt. Das ist dieses Ausharren. So. Jetzt kommt es auf diese Geschichte hinaus, wegen dieser Geschichte mit den Kindern. Muss ich euch vorlesen. Hiob war ein Pedant. Er befolgte die Gesetze und er war ein sehr religiöser Mensch, hatte ich schon gesagt. Ne? Er wollte in allem perfekt sein. Er vertraute Gott nicht. Er sorgte sich ständig um seine Familie. Er heiligte seine Kinder, weil er dachte, dass sie gesündigt haben oder dass Gott vielleicht, sie Gott verflucht haben. In Vers 4 und 5 drückten das aus. Diese Haltung zeigt uns, dass der Hiob kein Vertrauen zu Gott hatte. Denn Vertrauen lässt los, unser Gott ist gnädig und barmherzig. Ne? Er hat sich also Sorgen um die Kinder gemacht und die Kinder dann also immer entsündigt, indem er da Brandopfer brachte. Ne? Dachte er, tut er das. Ist ein religiöser Akt. Ne? Er hat kein Vertrauen, die Kinder irgendwie einfach loszulassen, die werden schon nichts Unrechtes tun. Ich habe sie ja gelehrt und sie sind im Gottes Wort unterwiesen. Er hatte kein Vertrauen. Er sagt, ich muss das vorsichtshalber tun, dass Gott sie dann irgendwie auch in Frieden dann lässt. Ne? Hiob wollte alles in seiner Hand halten. Er lebte in ständiger Sorge, dass er etwas falsch machen könnte. Und diese Sorgen der Welt öffneten dem Satan die Tür. Wenn du also dem Satan die Tür öffnest durch Sorgen und weil du Gott darüber vergisst, dann kommt er rein und attackiert dich. Und das genau ist da geschehen. Satan hat das ausgenutzt, ne? Und diesen religiösen Menschen Hiob gequält. Okay, die Sorgen dieser Welt öffnen dem Satan die Tür, ihm, dem Hiob, Leid zuzufügen. Gnade trägt dich und Gnade hebt dich. Die Gerechtigkeit kommt vom Glauben an Gottes Wort und an große Barmherzigkeit. Paulus sagte selbst, es ist nicht möglich, durch das Gesetz gerecht zu werden. Allein dies geschieht durch Gnade. Markus 4, Vers 19, da steht, die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum, die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken Wort und es bleibt ohne Frucht. Und das trifft auf den Hiob genau zu. Die Sorgen dieser Welt, er sorgte sich täglich um seine Leben. Ne? Und erstickten das Wort. Und damit klagte Hiob und er klagte damit auch Gott an. Er glaubte, Gott ist streng und er hatte kein Gottvertrauen. Aber wir müssen wissen, wer für Segen verantwortlich ist. Und wer für Leid in dieser Welt verantwortlich ist. Gott ist nicht für Leid in dieser Welt verantwortlich. Die meisten Menschen denken das zwar. Warum hat Gott das zulassen? Habe ich die Tage noch erlebt. Warum ist das so? Ein Politiker, der jetzt schwer erkrankt ist, dachte auch, ich werde Gott mal fragen, warum er mir diese Krankheit auferlegt. Ja? Ja, also Gott ist nicht verantwortlich dafür. Das ist Satan, den Jesus auch den Gott dieser Welt genannt hat. Er ist für diese Sachen verantwortlich. Gott ist für Segen verantwortlich. Hierzu ein Bibelvers aus 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 9. Darin ist erschienen die Liebe Gottes zu uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn zu uns gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. In Vers 16 heißt es weiter, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott ist in ihm. Das ist ein ganz anderes Bild von Gott als Hiob es von ihm hatte. Deshalb geh mit deinen Sorgen und Nöten zu Gott, bekenne ihm, dass du schwach bist und auch seine Hilfe brauchst. Stell dich in Abhängigkeit von Gott, denn Gott zerbricht uns nicht. Jesus hat das 3,5 Jahre praktiziert mit seinen Jüngern. Er ist durch die Lande mit ihnen gezogen und hat sie darin unterwiesen. Und sie lernten, von Jesus völlig abhängig zu sein. Sie waren von ihm völlig abhängig. Ja? Wurden dadurch stark und auch im Glauben gefördert. Das sollen auch wir tun. Wir sollen von Gott alles erwarten, egal wie Umstände in unserem Leben sind. Dazu eine Geschichte. Ihr hört gerne Geschichten, denke ich. Wir kennen alle den Reinhard Bonke. Reinhard Bonke, als er jung war, war er auf einer Bibelschule in England, besser gesagt in Wales, ist er zur Bibelschule gegangen. Und hatte wenig Geld. Hat sein ganzes Geld in diese Schule investiert. Bibelschulen sind teuer. Unsere ist billig, Gott sei Dank. Wo wir hingehen, wir können die finanzieren und tragen. Aber Bonke hatte da wenig Geld. Und ja, dann hat er die Probleme gehabt. Er wollte irgendwann auch mal nach Hause reisen. Und hat die Geschichte auch mal erzählt. Daher kenne ich die nämlich. Er wusste nicht, wie er diese Gelder zusammenbekam oder bekommen sollte. Er hatte nur noch 5 Pfund gehabt zu der Zeit. 5 Englischpfund. Zu der Zeit war das Pfund etwas mehr wert als heute. Sagen wir mal vielleicht 100 D-Mark oder was. Kann das sein? Weiß nicht genau. Oder 50 D-Mark. Ich glaube, ich habe da noch mal 12 Pfund, für 1 Pfund 12 D-Mark. War das mal damals. So ungefähr muss es gewesen sein. Ja, auf jeden Fall war das nicht viel. Mit dem Geld konnte er nicht nach Hause fahren. Seine Eltern lebten in Hamburg, die Familie, und da wollte er dann hin, ne, von Wales. Und das ging dann nicht, weil er kein Geld hatte. Und so betete er zu Gott, weil er Glauben hatte, weil er Gott vertraute, der Bonke. Herr, wenn du mich hier in England versorgst, dann weiß ich, dass ich auch später in Afrika von dir versorgt werde. Daran erkenne ich, wenn du mich hier jetzt versorgst, Herr, als Zeichen, so hat er einfach gebetet. Ne? Tolles Gebet. Dann weiß ich später auch, wenn ich nach Afrika gehe, wirst du mich auch da versorgen. Und das hat sich dann bewahrheitet. Er ist in Afrika wunderbar immer versorgt worden und hat große Dinge da getan. Er hat Gott vertraut. Ne? Also so hat er gebetet. Dann kam der Tag seiner Abreise immer näher, aber er hatte immer noch kein Geld. Und da sprach Gott zu seinem Herzen: Reinhard, ich kann dich gar nicht versorgen und ich kann auch keine Wunder tun. Du willst ja gar nicht abhängig von mir sein. Du hast noch diese 5 Pfund. Du willst ja gar nicht abhängig sein. Du hast ja noch 5 Pfund. Gib sie ab in deine Bibelschule, dann kann ich dich versorgen. Hat er erst darüber nachgedacht, soll ich machen? Ist das von Gott? Oder, ne, ist das nicht von Gott? Und er bekam den Eindruck dann wieder, okay, gib die 5 Pfund der Bibelschule. Und das hat er dann gemacht. So gab er der Bibelschule diese 5 Pfund. Dann hatte er nichts mehr und er war arm wie eine Kirchenmaus. Und sein Nachbar, der mit ihm das Zimmer teilte, der auch auf der Bibelschule war, war genauso arm. Und Reinhard vertraute sich ihm an und sagte zu diesem anderen Bibelschüler: Ich bekomme das Geld für meine Heimreise, ich kriege das irgendwo her, ich weiß nur noch nicht wo, aber es wird irgendwann kommen. Ich werde es bekommen. Und siehe da, sie ging dann kurze Zeit später draußen spazieren und unterhielten sich dann auch über die Bibelschule, was sie gelernt haben, hatten und was sie im Urlaub machen wollten. Da kam ein Mann auf sie zu und der fragte Reinhard Bonke, wie viel Geld brauchst du? Und er gab Reinhard Bonke genau die Summe, die er für diese Reise brauchte. Ohne dass er ihn kannte, hat ihn nie vorher gesehen. Das hat Bonke erzählt, diese Geschichte. Ja? Weil er auf Gott vertraut hat. Gott hat dann übernatürlich eingegriffen, einem Mann aufs Herz gelegt, hier, gib da dem Bibelschüler das Geld für seine Reise, dass er nach Hause fahren kann. So ist unser Gott. Halleluja. Amen. Es lohnt sich, von Gott abhängig zu sein und dem Teufel zu widerstehen. Der Teufel muss fliehen in dem Namen Jesu. Jakobus 4, Vers 7 heißt es: Seid Gott nun untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Das heißt nicht, dass wir uns vor Gott niederwerfen sollen. Wie ein Moslem, der sich auf den Teppich da niederwirft und dann 100-mal Allahu Akbar vor sich hin betet und hofft und glaubt, dass Allah sein Gebet erhört. Wir können als Kinder Gottes auf unseren Gott voll vertrauen. Wir unterwerfen uns Gott, aber nicht als Sklaven oder Knechte, sondern in Demut und mit dankbarem Herzen. Ja? Es bedeutet nicht, unterwürfig zu sein, wenn wir uns unter Gottes Wort unterordnen. Hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun. Johannes Kapitel 3, 1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 8 steht: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. So lasst uns auf unseren Herrn Jesus vertrauen, der alles am Kreuz getan hat. König David bekannte schon im Psalm 34, Vers 1, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Im Vers 5 steht, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir, er errettete mich aus aller meiner Furcht. Diese beiden Worte, unterwerfen und widerstehen, gehören zusammen. Unterwerfen und widerstehen gehören zusammen. Aber der Hiob kannte das nicht. Hiob klagte Gott an, er widerstand nicht dem Teufel. Er musste erst lernen, sich vor Gott zu demütigen. Wenn man das ganze Buch Hiob mal durchliest, liest man ja, seine Freunde haben ihn falsch beraten, gib deinen Gott auf, ja, falsche Ratschläge gegeben. Und er harrte aber trotzdem auf Gott. Ne? Aber es hat lange gedauert, bis er sich dann auch demütigte, weil er am Ende dann sagte, nun habe ich dich erkannt und ich bekenne mich schuldig in Sack und Asche und hat dann Buße getan. Ne? Die Freunde rieten ihn falsch, sie sagten, wirf deinen Glauben weg, aber Hiob hielt an seinem Gott fest. Hiob 14, 14. Alle Tage meines Dienstes wollte ich ausharren, bis meine Ablösung kommt. Hiob harrte aus. Und das ist die Eigenschaft, die den Teufel zu Weißgut bringt. Er konnte zum Schluss sagen, mein Auge hat dich nun gesehen, darum spreche ich mich schuldig und ich tue Buße in Staub und Asche. Daraufhin forderte Gott Hiob auf, auch für die Freunde die ihn falsch beraten hatten und nichts Gutes über Gott gesprochen hatten, Fürbitte zu tun. Als Hiob das tat, hat Gott das Geschick des Hiobs umgewandelt und er gab ihm doppelt zurück so viel, wie er gehabt hatte. Im Vers 16 steht dann noch, Hiob lebte danach 140 Jahre, er sah Kinder und Kindeskinder bis ins vierte Glied. Und dann starb Hiob alt und lebenssatt. Das können wir von Hiob erlernen, ausharren, auch wenn wir nicht gleich den Sieg haben. Harre aus, Gott wird dein Geschick ändern zu seiner Zeit. Er wird zu seiner Zeit dir den Sieg geben und die Wandlung wird geschehen. Hiob 19,25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Zum Abschluss noch eine andere Geschichte. Das ist von Eckhard Kreuzritter, habe ich die mal gehört. Der war auf einem Evangelisationseinsatz in Kaukasus in Russland. Und das war im Monat Mai. Und zu der Zeit hat es sehr stark geregnet. Wie bei uns auch jetzt immer noch der Fall ist. Und das ist ein schlechtes Zeichen, wenn du Straßenevangelisation machen willst. Ja? Und sie hatten die Hoffnung und auch den Glauben, dass viele Leute im Kaukasus zu diesen Evangelisationsveranstaltungen kämen und haben daraufhin ein Stadion gemietet. Ein Stadion im Kaukasus. Und sie beteten für trockenes Wetter. Aber nichts tat sich. Die lokale Gemeinde betete mehrere Tage dafür. Ja? Ist nicht einfach in Russland überhaupt eine Genehmigung zu bekommen, um zu evangelisieren, dann in diesem großen Stil. Aber er hatte das bekommen, ne? Weil viel Gebet das bewirkt hat und Gott hat Türen da geöffnet. So, sie hatten mehrere Tage gebetet und es hörte nicht auf. Ein Tag vor der Evangelisation hörte es auf zu regnen und die Sonne kam hervor. Ein Tag vor der Evangelisation hörte der Regen auf, die Sonne kam hervor, das Wetter blieb schön, aber nur diese drei Tage, wo sie ihre Evangelisation in dem Stadion abgehalten haben. Danach regnete es wieder in Strömen. Es lohnt sich, dem Teufel zu widerstehen. Er muss fliehen. Das können wir daraus lernen. Ja? Gib nicht auf, harre aus, es lohnt sich. Ne? Bis zum Ende meiner Tage ausharren. Und Gott belohnt uns dann. Das möchte ich euch auf dem Weg mitgeben. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir aus diesem Wort lernen dürfen, dass wir ausharren. Schenke uns die Kraft dazu und die Geduld, die Hiob auch gehabt hat. Er hat schwere Zeiten durchgemacht, aber er hat ausgeharrt. Und das wünsche ich mir und für meine Geschwister auch, dass wenn Anfechtungen kommen, wenn Nöte sind, Probleme auftauchen, dass wir nicht aufgeben, dass wir dann ausharren, dass du uns die Kraft dadurch gibst, durch deinen wunderbaren Heiligen Geist. Denn der ist der Dynamis, er ist die Kraftquelle. Und so bete ich, Heiliger Geist, erfülle uns, erfrische uns, erquicke uns und sei du mit uns, wie du es verheißen hast. Alle Zeit, alle Tage, bis an der Weltende. Damit wir, wie der Hiob, alt und lebenssatt, einmal zu dir in der Ewigkeit kommen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen.